Sie hören den Kurier.
Ein Land sperrt auf, trotz hoher Corona-Zahlen. Seit Samstag ist die Maskenpflicht fast überall aufgehoben und auch der 3G-Nachweis muss vielerorts nicht mehr hergezeigt werden. Und vor allem die Sperrstunde ist weggefallen. Das hat gleich mal zu einem Ansturm in den Clubs am Wochenende geführt. Doch ist es angesichts von 30.000 Neuinfektionen pro Tag wirklich eine gute Idee, alle Maßnahmen über Bord zu werfen? Nicht wenige sind da skeptisch. Ich habe daher heute den Gesundheitsökonomen Thomas Cipionca vom Institut für höhere Studien in diesen Podcast eingeladen. Er wird uns erklären, warum wir die Masken lieber doch noch ein wenig behalten sollten, wie sich die neue Omikron-Variante BA2 auswirkt und was im Herbst wieder auf uns zukommen könnte. Und wir werfen im zweiten Teil natürlich noch einen Blick in die Ukraine, wo der Sturm auf die Hauptstadt Kiew wohl unmittelbar bevorsteht. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier.
Super, ich habe nicht damit gerechnet, dass so viel los ist. Es ist echt mal toll, seit langem wieder mal nach 12 Uhr wieder vorzugehen. Es ist wie, wenn man jetzt plötzlich 16 wird. Es ist unglaublich, ja?
Ich finde es sehr bedenklich. Ich bin zwar dreimal geimpft, aber ich finde die Öffnung prinzipiell zu früh. Ich habe mich heute trotzdem voll angesoffen.
Die letzten zwei Jahre waren sehr depressing.
Unser Videoteam war Samstagnacht in Wien unterwegs und hat wenig überraschend viele freudige Partygäste gefunden. Denn nach Monaten des Eingesperrtseins kann man sich endlich wieder einmal mit Freunden treffen und feiern. Corona rückt da für ein paar Stunden in den Hintergrund.
Ich muss sagen, ich glaube, wir sind gerade in einem Alter, wo man sehr viel verpasst, wenn man nicht rauskommt. Ich würde jetzt mal sagen, meine Erwartungen an 2022 sind, dass es einfach wieder besser wird, also dass man wieder rauskommt und neue Leute trifft und nicht immer nur dieselben fünf Leute.
Ich freue mich einfach, dass man einfach mal wieder jung, studentisch sein kann und fortgehen kann.
Ich glaube, die Leute sind einfach froh, dass sie wieder fortgehen können. Ich glaube, dass der Corona gar nicht mehr so die große Rolle spielt.
Man merkt, jeder ist erleichtert und dann macht es auch gleich mehr Spaß.
Gleichzeitig wird wohl jeder aktuell jemanden kennen, der an Corona erkrankt ist, um jetzt ein Zitat von Ex-Kanzler Sebastian Kurz ein wenig abzuwandeln. Kommen die Öffnungen also zu früh? Der zurückgetretene Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein jedenfalls war dem Vernehmen nach sehr unglücklich mit den Öffnungen. Er wollte nicht so rasch lockern, doch er konnte sich in der Koalition nicht durchsetzen. Morgen Dienstag jedenfalls wird der neue Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen angelobt und er hat sogleich das nächste heiße Eisen anzugreifen, die Impfpflicht. Eines war ihm aber schon bei der ersten Pressekonferenz klar.
Schonfrist werde ich keine haben, das kann ein dritter Gesundheitsminister auch nicht erwarten, das ist mir vollkommen klar. Ich kann auch nicht versprechen, alle Probleme zu lösen, das wäre vermessen, aber was ich versprechen kann, ich werde mein Bestes geben, in unsicheren Zeiten für einen Beitrag zu leisten für Sicherheit, Stabilität, öffentliche Gesundheit und soziale Gerechtigkeit.
Ja, und diese Stabilität der Gesundheitslage sehen aktuell einige Forscher eben wegen dieser Öffnungen gefährdet. Von Sonntag auf Montag hat man mehr als 26.000 Neuinfektionen in Österreich registriert. Das liegt zwar unter dem Schnitt der vergangenen Tage, allerdings sind Montagswerte immer etwas geringer, weil am Wochenende eben weniger getestet und ausgewertet wird. Die heutige Zahl, also 26.000, liegt exakt im Schnitt der vergangenen Montage. Von Entspannung also keine Rede. Insgesamt sind aktuell 290.000 Menschen in Österreich aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Und auch wenn viele Verläufe eher mild sind, so gibt es nach wie vor viele Menschen, die an oder mit dem Coronavirus auch versterben. Das betrifft vor allem Ungeschützte, also ungeimpfte Menschen oder jene, die nicht durch eine frühere Infektion genesen sind. Dass es durchaus ähnliche Krankheitsverläufe gibt, wie wir sie bei Delta gesehen haben, mit Beteiligung der Lunge und dementsprechend heftigen Folgen, hat zuletzt auch der Lungenfacharzt Bernd Lamprecht von der Uniklinik Linz im Kurier-Interview betont. Dazu kommen Kinder oder Menschen, die sich aufgrund von schweren Krankheiten nicht impfen lassen können. Nicht zu vergessen Long-Covid, das ungefähr bei einem Drittel aller Erkrankten in irgendeiner Form auftritt. Sollen wir uns daher weiter schützen? Bei mir begrüße ich jetzt den Gesundheitsökonomen Thomas Cipionka vom Institut für höhere Studien. Herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Herr Cipionka, die Zahlen sind ja weiterhin relativ hoch, dennoch gibt es jetzt die Öffnungen. Jetzt begrüßen sicher viele Menschen Öffnungen, aber ist das nicht gerade jetzt der falsche Zeitpunkt?
Ja, ich glaube, dass es etwas verfrüht ist. Wir haben eben die Situation, dass wir in den Spitälern über 2000 Fälle haben und das schon seit langer Zeit, schon über Monate hinweg. Und diese Fälle generieren eben eine Zusatzbelastung für das Gesundheitssystem und führen auch dazu, dass andere Prozeduren und Operationen verschoben werden müssen. Und durch die Öffnungsschritte, die man gesetzt hat, steigen eben die Kontakthäufigkeiten. Durch die fehlenden Masken ist das Risiko der Übertragung bei diesen Kontakten erhöht. Und es wird sicherlich auch mehr Nachlässigkeit im Umgang mit den noch vorhandenen Maßnahmen geben. Das heißt, in Summe ist mit einem Steigen der Fallzahlen zu rechnen, insbesondere auch, weil wir ja die Variante BA2 haben, die jetzt immer stärker das Geschehen bestimmt. Mhm. Deren R-effektiv ist noch höher als 1.
Mhm. Sie haben die Spitäler ja schon angesprochen. Wir haben derzeit mehr als 2000 Patienten aktuell mit Corona-Infektion in den Spitälern. Wie lange können denn die Spitäler diese Zusatzbelastung eigentlich noch aushalten? Wie lange kann das gesamte Gesundheitswesen diese Zusatzbelastung auch noch aushalten?
Ja, diese Zusatzbelastung, die es ja sonst nicht gäbe, weil es hat vorher Corona ja nicht gegeben, bedeutet für das Personal eine Zusatzbelastung. Man muss ja auch bedenken, diese Menschen sind ansteckend. Das heißt, man muss sie auch spezielle Sicherheitsvorkehrungen treffen und sie belegen eben Kapazitäten im Gesundheitswesen, die von anderen Menschen gebraucht werden und halten auch vielleicht den einen oder anderen davon ab, das Gesundheitswesen aufzusuchen. Also das passiert eben schon seit vielen Monaten und wenn wir jetzt eben nicht aufpassen, dann wird sich das noch weit ziehen.
Mhm. Welche Maßnahmen sollten wir Ihrer Meinung nach also beibehalten? Ich denke da vor allem an die Maskenpflicht.
Ja, also die Masken sind ein sehr gutes Mittel, um Ansteckungsrisiko zu erniedrigen. Die Maskenpflicht würde ich also jedenfalls in den Innenräumen weiterhin aufrechterhalten. Die Tests sind ja nicht mehr ganz so zuverlässig, wie wir wissen. Allerdings bedeutet das nicht, dass sie gar nicht mehr zu gebrauchen sind, so wie das ein bisschen suggeriert wird. Mhm. Also auch hier könnte man 3G in bestimmten Bereichen weiterhin aufrechterhalten, um eben eine sozusagen Multiplikation dieser Schutzeffekte zu erreichen.
Mhm. Weil Sie die Tests gerade angesprochen haben, es wird ja derzeit auch schon viel darüber debattiert, wann die kostenlosen Tests auslaufen sollen. Das ist jetzt die eine Frage. Die einen sagen, es ist klug investiertes Geld, um die Pandemie im Zaum zu halten. Für die anderen ist das natürlich viel zu teuer. Und vor allem natürlich auch für Ungeimpfte ein Ausweg, ohne Impfung nach wie vor dem öffentlichen Leben teilzunehmen. Soll man die kostenlosen Tests auslaufen lassen, Ihrer Meinung nach, oder nicht?
Die kostenlosen Tests hätten schon längst auslaufen müssen. Wir wissen ja, dass diese auch dazu beigetragen haben, dass wir eine niedrige Impfquote haben, weil ein bisschen suggeriert wurde, es gibt die Alternative, entweder gehe ich impfen oder ich lasse mich testen. Und das kann aber natürlich nicht ewig weitergehen. Der eigentliche Schutz gegen die Pandemie ist die Impfung. Und die, wenn man jetzt ernsthaft eine Impfpflicht eben implementiert hat, dann ist es etwas unlogisch, dass man sich trotzdem sozusagen freitesten kann, auch von der Impfpflicht.
Mhm. Das würde ja bedeuten, dass jetzt, wenn die kostenlosen Tests wegfallen und die Impfpflicht auch gilt, ja die Impfungen in die Höhe gehen müssten. Allerdings sieht man aktuell, dass bei den Impfungen recht wenig vorangeht. Woran liegt das und wie kann man das ändern?
Naja, das war das, was wir prognostiziert haben. Ich war ja kein Befürworter der Impfpflicht und habe genau vor den Phänomenen gewarnt. Mhm. Es hat das einfache Narrativ gegeben, wenn ich eine Impfpflicht einführe, dann steigen automatisch die Impfungen. Aber das ist keineswegs der Fall. Wir sehen das in der Literatur über Impfpflicht in Europa, dass es da eine Vielzahl von Phänomenen gibt, denen wir jetzt sozusagen gegenüberstehen. Das heißt, Menschen suchen sich medizinische Gründe, warum sie der Impfpflicht nicht folgen müssen, juristische Gründe, warum sie der Impfpflicht nicht Folge leisten müssen. Und ein Effekt auf die Impfquote ist dann eher bescheiden.
Sie haben schon angesprochen, die Omikron-Variante BA1 nimmt ab, gleichzeitig steigt die BA2-Variante. Was bedeutet denn das jetzt? Vor allem diejenigen, die sich vielleicht mit der ersten Omikron-Variante infiziert haben, könnten sich ja auch mit der zweiten Variante eventuell anstecken. Könnte die zweite Variante noch weiter mutieren? Das heißt, werden wir Omikron nicht so schnell los?
Naja, grundsätzlich haben wir ja mit Omikron noch vergleichsweise Glück, weil die Varianten, die wir vorher gesehen haben, waren ja gefährlicher, muss man ganz offen sagen. Das heißt aber nicht, dass wir aus anderen Quellen wieder virulentere, gefährlichere Varianten bekommen. Bei Omikron ist vor allem dieser starke Immunescape das Problem und die hohe Transmissionsfähigkeit jetzt vor allem bei BA2. Das bedeutet, dass ich in kurzer Zeit sehr viele Fälle habe, was man einfach daran sieht, schon wenn man das Dashboard der AGES anschaut, wo wir sozusagen jetzt mit Omikron liegende Zahlen, die wir früher kaum je erreicht haben. Da sieht man schon diesen Effekt und das hat auch wieder für das Gesundheitswesen einen negativen Effekt, weil unter den täglich 40.000 Neuinfizierten natürlich auch Gesundheitspersonal drunter ist oder Supportpersonal für das Krankenhaus und da haben wir gleichzeitig dann auf der Personalseite wiederum eine Schwächung im Gesundheitswesen.
Mhm. Aber ist Omikron wirklich so viel harmloser als die anderen Varianten oder trifft Omikron einfach auf eine Bevölkerung, die schon halt mehrheitlich durch Impfung und durch Genesen immunisierter ist? Denn aktuell haben wir schon nicht so wenige Todesfälle.
Also Omikron liegt in der Gefährlichkeit eher zwischen den früheren Varianten und Delta, ist nicht ganz so gefährlich wie Delta. Das muss man schon dazu sagen, aber es geht hier darum, dass eine weniger gefährliche Variante, die dann sehr weit verbreitet ist und sich sehr schnell verbreitet, ebenfalls zu einer Belastung wird. Und wie sich die zukünftige Variantenentwicklung abspielen wird, das ist, glaube ich, auch für alle, die sich damit beschäftigen, sehr schwierig vorherzusehen. Man muss eben in dem Worst-Case-Szenario auch damit rechnen, dass es wieder eine Variante gibt, die zum Beispiel so gefährlich ist wie Delta und so stark sich verbreitet wie Omikron.
Mhm. Die Wirtschaftskammer Burgenland hat bereits die Aufhebung der Quarantäne für Geimpfte, die keine Symptome haben, gefordert, aber führt das nicht zu weiteren Infektionen, wenn Menschen, die mit dem Coronavirus also infiziert sind, allerdings geimpft, trotzdem ganz normal sich bewegen dürfen?
Also das widerspricht eigentlich der Datenlage, die wir dazu haben. Wir wissen eben, dass die Impfung, vor allem eine rezente Impfung, zwar in gewissem Maße gegen die Übertragbarkeit schützt, aber keineswegs vollständig. Und wenn ich eben schon so viele Fälle habe, wie wir jetzt haben, dann Maßnahmen zu reduzieren, die Übertragung bremsen, dann kann das sehr leicht nach hinten losgehen.
Mhm. Wir haben am Wochenende auch einen Run auf die Clubs und auf die Gastronomie erlebt. In Wien muss man dafür noch geimpft oder genesen sein. Hier gilt also noch 2G. Aber rechnen Sie hier mit neuen Clustern, wenn jetzt sehr viele Menschen, junge Menschen auf engem Raum in der Nacht miteinander feiern?
Ja, damit ist sicherlich zu rechnen. Gleichzeitig werden wir das vielleicht gar nicht in den unmittelbaren Inzidenzen sehen, weil eben durch die neuen Regelungen weniger getestet wird, weil ja bei weniger Gelegenheiten überhaupt eine Testpflicht besteht. Wir werden es aber dann sehen in der Belastung der Spitäler.
Das heißt, das wird man erst in ein paar Wochen sehen können. Jetzt ist auch die Frage, viele Menschen haben eine dritte Impfung bereits bekommen, die sogenannte Booster-Impfung. Die liegt jetzt aber auch schon für einige wahrscheinlich 3 bis 4 Monate zurück. Das heißt, hier könnte die Booster-Wirkung nachlassen oder sind wir da noch genug geschützt?
Naja, aus meiner Sicht sollte man von dem Begriff Booster bei der dritten Impfung abgehen. Wir sehen, dass es deutlich bessere Effekte gibt, wenn man dreifach geimpft ist. Das heißt, wie auch bei anderen Impfungen sollten eigentlich 3 Impfungen die Grundimmunisierung ausmachen. Und ich hoffe, dass sich das auch in den Gremien früher oder später durchsetzt. Über einen Booster würde ich dann reden, wenn ich diese Grundimmunisierung wieder verstärken muss. Und das werde ich dann natürlich eher in Richtung der Herbst-Winterwelle machen müssen. Also im Timing dann eher für den, dass wir im September, Oktober gut geschützt sind.
Jetzt wurden ja die ersten Impfungen immer noch für die Ursprungsvariante gemacht. Man sieht ja auch, dass das dann mit jeder neuen Variante weniger gut gewirkt hat. Werden wir also im Herbst auch einen neuen Impfstoff brauchen, der uns vielleicht vor einer neuen Variante auch besser schützt?
Wir haben an und für sich gesehen, dass die wichtigste protektive Funktion, das heißt also der Schutz durch die zytotoxischen T-Zellen, der sozusagen vor schwerer Erkrankung schützt, der bleibt ja weitgehend erhalten, unabhängig von der Variante, weil die T-Zellen auf Abschnitte in den Antigenen reagieren, die etwas konservativer sind. Und dadurch ist sozusagen die Frage der Variantenimpfstoffe nicht so dringlich und auch schwierig zu beantworten. Sie haben gesehen, dass wir eben jetzt Omikron bekommen haben. Omikron ist aber relativ weit weg von Delta. Mhm. Und wenn wir damit rechnen, dass es vielleicht einen neuen Virustyp gibt, dann wissen wir noch gar nicht, wie der ausschaut. Es macht natürlich Sinn, sich jetzt einmal an die prävalente Variante anzupassen und von dort weiter zu arbeiten. Allerdings ist wichtig, vor allem sich impfen zu lassen, grundimmunisiert zu sein, um eben von diesem T-zellulären Schutz gegen schwere Erkrankungen zu profitieren.
Eine Frage, die sich auch noch sehr viele stellen, die kleine Kinder haben oder auch vulnerable Personen. Es gibt immer noch Menschen, die sich nicht impfen können. Wird auf die gerade auch ein wenig vergessen?
Auf die wird offensichtlich vergessen. Es gibt eben schon alleine aus den Studien, und das sind ja vorwiegend eher gesunde Menschen, sehen wir, dass da die Effektivität, also das Ansprechen ja nur bei 90% der Geimpften da ist. Also das heißt, 10% entwickeln ja keinen ausreichenden Impfschutz. Mhm. Und dann gibt es ja auch noch Personen, die ich ja gar nicht impfen sollte mit den derzeit verfügbaren Impfstoffen. Das heißt, ich habe doch eine erhebliche Zahl an Leuten, gerade auch Leute, bei denen die Erkrankung dann schwerwiegend verlaufen kann. Und deren Bedürfnisse und deren Freiheit wird hier eingeschränkt, weil eben das insgesamte Infektionsrisiko jetzt relativ hoch ist. Weil wir haben eben pro Tag 30.000, 40.000 Fälle. Das heißt, an einem Tag, wenn Sie jetzt in die Stadt gehen, sind relativ viele Menschen infektiös. Und es gibt eben nicht mehr den Schutz nicht mehr so starken Schutz über die Maßnahmen wie Masken oder 3G-Pflicht.
Auch für junge, gesunde Menschen, die vielleicht auch geimpft sind und sich dann mit Covid infizieren, besteht hier die Möglichkeit, dass sie auch Folgen haben, die wir unter Long-Covid erkennen. Also das ist eine sehr breite Palette an Beschwerden, die man dann haben kann. Wenn es jetzt so viele Infektionen gibt, wird das nicht langfristig auch ein bisschen ein Problem für die Gesellschaft werden, wenn so viele Menschen dann an Long-Covid erkranken?
Das ist sicherlich ein Problem, das in seiner Größe noch schwer abgeschätzt werden kann. Wir wissen allerdings, dass die Impfung auch gegen Long-Covid in gewissem Maße ein bisschen schützt. Nicht hundertprozentig, aber das Risiko, an Long-Covid zu erkranken, ist mit einem vollständigen Impfschutz reduziert. Mhm. Auch das spricht also dafür, eben die Maßnahmen nicht zu schnell zu reduzieren. Wir haben auch jetzt momentan keine Wetterlage, die sozusagen einem Frühling entspricht. Das heißt, wir haben eher die Lage, die Infektionen begünstigt.
Kommen wir noch zum Abschluss ein wenig in die Zukunft. Sie haben es schon ein wenig auch angesprochen, den Herbst. Glauben Sie, dass wir im Herbst all diese Maßnahmen, die wir jetzt gerade abschaffen, nämlich 2G, 3G, die Maskenpflicht, dass wir die alle wieder brauchen werden?
Wir werden sicherlich einige Maßnahmen wieder brauchen. Wir müssen damit rechnen, dass es bei Delta eine gewisse Renaissance über den Sommer gibt. Dann im Herbst, wenn es keine neue Variante gibt, dann wieder eine Omikron-Welle kommen wird. Und wenn hier es nicht gelingt, die Leute dazu zu bewegen, sich zu boostern, dann ist natürlich auch die Übertragbarkeit höher und wir müssen dann wieder mit sehr vielen Fällen rechnen.
Der Molekularbiologe Erich Elling hat die aktuellen Öffnungen ebenso kritisiert und hat vor allem aber gesagt, dass wir alle noch einige SARS-CoV-2-Wellen erleben werden. Stimmen Sie dem zu? Das heißt, ist das etwas, was uns nicht nur die nächsten Monate, sondern auch wahrscheinlich noch die nächsten Jahre beschäftigen wird? Und wie kommen wir da raus?
Na, es wird uns auf jeden Fall die nächsten Jahre beschäftigen. Wir rechnen, wie gesagt, mit Delta, einer Delta-Welle im Sommer und einer Omikron-Welle dann im Herbst. Das ist der normale Gang der Dinge quasi, dass sozusagen Viren sich saisonal dann verhalten und in Wellen wiederkommen. Das haben wir jetzt leider sozusagen zusätzlich zur Influenza und ein paar anderen Viren, die wir im Herbst, Winter sehr häufig haben. Mhm. Das Ungünstige bei SARS-Coronavirus 2 ist eben sein universellerer Tropismus, das heißt also, dass es mehr Gewebe befähigt und gegenüber Influenza zum Beispiel mehr ungünstige Effekte noch zeigt, also neurologische Effekte zum Beispiel, die dann auch zum Long-Covid führen können. Und dem muss man eben mit einer gescheiten Impfstrategie und einer gewissen Strategie auch bei den Non-Pharmaceutical Interventions Rechnung tragen. Ich glaube, es profitiert ganz Österreich davon, wenn wir auch in anderen Erkältungsviren und der Influenza geringere Zahlen haben, wenn wir zum Beispiel im Winter dann wieder Masken in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder in geschlossenen Räumen haben. Da haben wir ja gesehen, wie das sich auch auf die Influenza massivst ausgewirkt hat, was ja auch nur im Interesse der Wirtschaft und der Menschen sein kann.
Das heißt, es gilt das alte Wort, werfen Sie Ihre Masken nicht weg. Wir werden sie noch brauchen. Herr Cipionca, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Ja, und wir schauen jetzt noch in die Ukraine, wo wir Tag 12 des Krieges schreiben. Laut der ukrainischen Armee hat jetzt Russland begonnen, Ressourcen für den Sturm auf die ukrainische Hauptstadt Kiew zusammenzuziehen. In der Nacht auf Montag hat die russische Armee zudem ihre Luftangriffe auf die zweitgrößte Stadt der Ukraine, Kharkiv, fortgesetzt. Nach ukrainischen Angaben wurden seit Beginn des russischen Angriffs in Kharkiv 133 Zivilisten getötet, darunter 5 Kinder. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hat unterdessen die Einwohner der ukrainischen Hauptstadt erneut mit Nachdruck zum Durchhalten aufgerufen. Man sei bereit für die Verteidigung der Stadt, sagte Klitschko in einer am Montag verbreiteten neuen Videobotschaft.
Ukraine is not just land. Kiev is not just building. People is main our power. Ukraine was always friendly nations. We never was aggressive to anyone. But right now, we have huge motivation to defend our future, our country. And we expect support from whole world because we fighting not just for Ukraine. We fighting for whole modern world. We have to stop Putin altogether.
Und es gibt auch Positives aus ukrainischer Sicht zu vermelden. Ukrainische Truppen haben den Flughafen der südukrainischen Großstadt Mykolaiv wieder zurückerobert. Mykolaiv mit fast 500.000 Einwohnern liegt strategisch günstig nahe der Mündung des südlichen Bugs ins Schwarze Meer. Sollten russische Truppen die Stadt umgehen oder isolieren können, würde ihnen der Landweg nach Odessa offen stehen. Und einen ersten diplomatischen Lichtblick gibt es. Am Donnerstag soll es ein erstes Treffen auf Regierungsebene zwischen Russland und der Ukraine seit Ausbruch der Kämpfe geben. Die Außenminister aus Kiew und Moskau, Dmytro Kuleba und Sergej Lavrov, sollen in Antalya zu einem Gespräch zusammenkommen. Das hat die Türkei am Montag mitgeteilt. Wie immer es weitergeht, wir halten euch rund um die Uhr auf kurier.at auf dem Laufenden. Für heute war es das von mir, Ton und Schnitt von Aaron Ohlsacher. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nordmesnik, over and out.